Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nah weit weg. Mein Name ist Melanie, im Kopf bin ich Weltenbummlerin. Ich freue mich, dass du wieder oder auch zum ersten Mal in meinem virtuellen Reisetagebuch vorbeischaust. Heute ist der Tag der Tage. Wirklich, wahrhaftig, endlich. Ich habe mich die letzten 2 Wochen mit meiner persönlichen Nemesis beschäftigt. Hörst du meinen Podcast öfter oder gar sogar regelmäßig, weißt du, wohin die Reise heute gehen wird, wenn du es nicht eh schon im Titel gelesen hast. Die Reise zu dieser Folge zu skripten und so zu erzählen, wie du es gleich hören wirst, war für mich ein unglaublich langer Prozess. Zum einen habe ich viel Zeit gebraucht, um die Reise überhaupt zu verarbeiten. Zum anderen war ich auch sehr, sehr kritisch. Ich hatte tatsächlich schon einmal ein Skript und sogar auch eine Aufnahme, fand beides dann aber gar nicht mehr so gut und habe kurzerhand alles über den Haufen geworfen. Zu emotionslos, zu blass, zu wenig Gefühl, nicht das, was ich eigentlich sagen wollte und nicht das, was dieser Reise gerecht wurde. Dabei gab es auf dieser Reise so viel zu sehen und auch so viel zu erzählen. Es gab so viele Emotionen und nicht alle davon waren tatsächlich positiv. Heute ist es also endlich soweit. Ich nehme dich mit auf eine Reise zwischen Dünen und Wind, an einen Ort voller Weite, Licht, Natürlichkeit, Entdeckungen und Hüge. Ich nehme dich mit auf eine Reise, die für mich zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübend war. Beides zur gleichen Zeit. Herzlich willkommen in der Folge zur Reise nach Dänemark. Was erwartet dich zwischen Dünen und Wind? Vielleicht Antworten oder Ruhe oder einfach Sand unter den Füßen? Eine Eidechse, die schnell im Schatten des Dünenhafers verschwindet? Antworten auf Fragen, die du nicht gestellt hast? Fragen, die du nicht erwartet hast? In dieser Folge erzähle ich dir von unserer Route, von besonderen Orten, von Geschichte und Geschichten, von Planänderungen, von Gefühlen und dem, was Reisen auch bedeuten kann und wie schwer es sein kann. Mit Auszügen aus meinem Reisetagebuch nehme ich dich mit in den Sommer 2024 auf einen Roadtrip durch das Land des Lichts. Schön, dass du dabei bist. Bevor ich richtig, richtig einsteige, ein kleiner Blick auf unser nördliches Nachbarland. Ich bin mir sicher, du weißt bereits, dass dieses berühmte dänische Lebensgefühl, das tief mit der Natur und der Einfachheit verbunden ist, Hygge heißt. Auch, dass das Land eine der längsten Küstenlinien Europas hat, ist dir sicher nicht neu. Und ich bin mir außerdem sicher, dass du weißt, dass Dänemark neben dem Festland auch aus sehr, sehr vielen Inseln besteht. 444 sind es, Pi mal Daumen, um genau zu sein. Zu den größten und bekanntesten gehören Sjælland, Fünen, Lolland und Bornholm. Der folgende Fakt hat mich bei meiner Recherche zur Reisevorbereitung besonders fasziniert. Von keinem Punkt in Dänemark sind es mehr als 55 Kilometer bis zur nächsten Küste. Das heißt, man ist theoretisch nie länger als eine Stunde unterwegs, um ans Meer zu kommen. Allein dafür ist Dänemark in meiner Lieblingsreisezielliste schon mindestens um 10 Punkte nach oben geklettert. Folgende Information ist auch sehr logisch. In Dänemark gibt es nämlich keine Berge. Zumindest also nicht solche, wie ich sie im Kopf habe, wenn das Wort Berge fällt. Die höchste Erhebung ist Møllehøj in Midtjylland. Er misst 170,86 Meter und gehört zum Höhenzug der Eyre Berge. Dänemark ist auch das Land der Pedaleure. 12.000 Kilometer Radweg gibt es und fast alles eben. Außerdem lädt Dänemark ein, ungebunden und spontan zu reisen. Eine bunte Mischung aus Stadtbesuchen, Abstechern ins Grüne und ein nahezu unerschöpfliches Potpourri an naturnahen Erlebnissen runden das Portfolio ab. Wäre ich nicht vorher schon begeistert gewesen, wäre ich es spätestens jetzt. Wir mussten es vor Ort auch ab und zu selbst feststellen: Die dänische Sprache ist tricky. Es gibt 3 Buchstaben, die weder das deutsche oder englische Alphabet beinhaltet. Und damit gab es hin und wieder Zungenbrecher. Am Ende konnte ich beim Bäcker Dagmar-Tart bestellen, an der Kasse zahlen und mein Gegenüber nach seinem Befinden fragen. Zum Glück sprechen die meisten Dänen Deutsch oder Englisch, sodass wir kommunikativ keine Probleme hatten. Aber allein auch der Versuch, die Sprache unserer Gastgeber zu sprechen, kam gut an. Oft wurde uns dann auch angeboten, direkt Deutsch oder Englisch zu sprechen. Und trotz unserer Bemühungen haben wir uns offensichtlich sehr schnell als Reisende geoutet. Da wir zur Hauptreisezeit im Land waren, war es vermutlich auch gar nicht so schwer. Zudem waren wir auch oft an Orten unterwegs, wo vermutlich jeder jeden kennt. Da fallen neue Gesichter schneller auf. Zwischen Mai und Oktober ist die beste Reisezeit. Im Juli und August ist Hochsaison mit langen Tagen, angenehmen Temperaturen und teilweise auch sehr, sehr vielen Besuchenden. Für mich sollte der Trip nach Dänemark vor allem eins werden. Eine Reise, auf der ich wirklich durchatmen kann. Eine Auszeit vom Alltag, etwas ganz, ganz anderes als sonst. Heute hier, morgen dort. Es sollte Entschleunigung und Pause sein. Meer, Muscheln sammeln, zwischen den Dünen umherstromern. Sogar meine Aquarellfarben habe ich auf diese Reise mitgenommen. Wie passend. Axel Lind, der Maler der Meere, bezeichnete Dänemark, aber vor allem die Region um Skagen, schon vor 100 Jahren als Land des Lichts. Die plastische Farbstimmung sei besonders einmalig, malerisch. Dementsprechend viele Maler zog es an den nördlichsten Punkt Mitteleuropas. Und die Sache mit dem Atmen. Atmen musste ich das ein oder andere Mal wirklich sehr, sehr tief. Der Anlass dafür war nicht immer positiv, was vor allem mit dem unvorhergesehenen Verlauf der Reise zusammenhing. Aber bevor ich vom Ende erzähle, erstmal der Anfang. Springen wir die knapp 650 Kilometer über die Autobahn von hier nach Flensburg. Dort überquerten wir mit unseren Heimen auf vier Rädern für die nächsten 22 Tage die deutsch-dänische Grenze. Auf einer wunderbaren Route kullerten wir gemütlich dem ersten Ziel entgegen, Rømø. Die Route führte uns weiter entlang der Westküste nach Esbjerg, Nymindegab, Hefesande, Søndervik, Klitmøller, Hanstholm, Vigsø, Hirtshals und Skagen. Am frühen Nachmittag unseres zweiten Reisetages war es dann auch tatsächlich soweit. Ich tauchte meine Füße in die frischen Wellen der Nordsee, hörte kreischende Möwen, die die kleinen brechenden Wellen mühelos übertönten. Der Geruch von Salz, Seetang und Abenteuer lag in der Luft. Obwohl wir gerade erst auf dem Autostrand von Rømø vorgefahren waren, fühlte ich mich sofort angekommen. Der raue, aber angenehme Wind blies den Alltag direkt aus meinem Kopf. Gefühlt stundenlang spazierte ich am Strand nach links oder rechts, ohne etwas anderes als Weite zu sehen und zu fühlen. Mein Herz ging auf und nahm so viele Erinnerungen an diesen ersten Moment mit, wie es passen konnte. In meinem Reisetagebuch schrieb ich über diesen Moment Folgendes. Ich stehe barfuß im Sand, während der Wind mir ein wenig ungestüm durch die Haare fährt. Über mir ein Himmel, der kein Ende kennt. Weit, offen, atemberaubend. Die Nordsee wirft unaufhörlich ihre Wellen an den kilometerbreiten Strand, als wolle sie mir sagen, du bist angekommen. Die Luft schmeckt nach Salz, nach Freiheit und nach einem kleinen Stück Abenteuer. Ich lasse die Schultern sinken. Alles, was vorher war, die Planung, das Packen, der Alltag, verblasst für diesen Moment im Licht der Sonne, der durch die Wolken bricht. Der Wind nimmt mir die Gedanken aus der Hand. Ich muss nichts tun, nur da sein. Die Weite umarmt mich. Nicht eng und warm, sondern frei und klar. Es ist diese Art von Umarmung, bei der man tief durchatmet und spürt, ich lebe, ich bin hier und das genügt. Natürlich verbrachten wir nicht alle Tage zwischen Dünenhafe und Sandbänken und am Autostrand. Es gab auch ein klein wenig Kultur. In Joufre auf Rømø besuchten wir unter anderem das Kommandeursmuseum, von dem ich dir auch ein bisschen mehr erzählen möchte. Das historische Anwesen ist eine Zeitreise in das Leben der Kapitäne des Walfangs. Es bildet das Leben im 17. und 18. Jahrhundert auf der Insel ab. Das prächtig ausgestattete Haus stammt aus dem Jahr 1748 und gehört heute zum Nationalmuseum in Dänemark. Spannend fand ich die Tatsache, dass das Haus damals schon so angelegt war, dass bestimmte Zimmer durch die Sonne aufgewärmt wurden, wie der Wohnraum oder die gute Stube. Die Schlafräume hingegen waren auf der Nordseite des Anwesens zu finden, damit sie möglichst kühl blieben. Aufwendige Holzschnitzereien, kunstvoll bemalte Paneele und sehr, 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 sehr viele detailreich gestaltete niederländische Fliesen spiegelten den Wohlstand wider, in dem die Familie gelebt haben muss. 1998 wurde das Museum umfangreich restauriert, schattige Bänke im Freien und ein kleines Café laden zum Verweilen ein. Fisch und vor allem Walfang waren im 17. und 18. Jahrhundert ein sehr profitabler Wirtschaftszweig, der viele Familien ernährte und ihnen ein Dach über dem Kopf bescherte. Ein weiteres Relikt genau aus dieser Zeit ist der Walknochenzaun unweit vom Kommandeursmuseum. Der Zaun ist nicht besonders exponiert und etwa 17 Meter lang und einen knappen Meter hoch. Schnell übersieht man ihn. Die großen Knochen, hauptsächlich die Kieferknochen, wurden für den Bau verwendet. Holz war ein knappes Gut und teilweise wurden auch Bögen für Eingänge aus Walknochen gebaut. Auch die Skelette der Pottwale, die an den Küsten strandeten, werden in verschiedenen Museen ausgestellt. Ich persönlich finde das sehr, sehr befremdlich. Insbesondere der Zaun aus Walknochen weckte sehr, sehr gemischte Gefühle in mir. Wale wurden massiv bejagt, die Überausbeutung der Tiere war immens. Auch heute werden Wale noch gejagt und qualvoll getötet. Und zwar ist der Pottwal nicht mehr unmittelbar vom Aussterben bedroht. Seit dem kommerziellen Walfangverbot von 1966 hat sich die Population erholt. Trotzdem gibt es beträchtliche Unterschiede in den Beständen. Die Art, genau so andere Arten, sind auch von den arktischen Lebensräumen abhängig. Der Klimawandel, der Schwund des Meereises, der illegale Walfang, all das schwingt in mir mit, wenn ich mich auch jetzt an diesen Zaun zurückerinnere. Auch wenn die Praxis aus heutiger Sicht schwer auszuhalten ist, gehört der Walfang zur Geschichte der Insel und zum wirtschaftlichen Überleben vieler Familien. Reisen bedeutet für mich nicht nur zu sehen, sondern auch zu beobachten und zu hinterfragen. Wo, wenn nicht unterwegs, kann man seinen Horizont erweitern? An diesem Punkt finde ich es auch für mich wichtig, den historischen, gesellschaftlichen und politischen Kontext voneinander zu trennen. Jetzt hier in diesem Rahmen habe ich dir einen Blick durch das Fenster der Geschichte gegeben und auch meine eigene Meinung ein klein wenig mit einfließen lassen. Wenn dich das Thema rund um die Geschichte der Fischerei und Schifffahrt in Dänemark noch mehr interessiert, in Esbjerg gibt es ein riesengroßes, weitläufiges, interaktives, spannendes Museum, das noch tiefere Einblicke bietet und sich auch mit dem Erhalt und Schutz unserer Meereswohner und deren Lebensräumen befasst. Das Fiskeri- og Søfartsmuseet, zu Deutsch das Fischerei- und Schifffahrtsmuseum. Die Highlights des Museums beschränken sich nicht nur auf einen Innenbereich mit wechselnden Sonderausstellungen, sondern auch auf eine riesige Außenanlage mit Abenteuerspielplatz, Robbenbecken, Bunkeranlage, Schauwerft, Schmiede und. Die Geschichte und die Geschichten der Menschen werden hier wirklich greifbar. In einer Sonderausstellung, die zur Zeit unseres Besuches gezeigt wurde, wurden die Geschichten von Menschen erzählt, die sich dafür entschieden haben, Fischer zu werden. Eine Geschichte blieb mir besonders in Erinnerung. Sie wurde von einem Mann erzählt, dessen Haut vom Meer gegerbt war. Die Furchen, die sich um seine Augen, Mund und auf der Stirn gebildet hatten, waren fast so tief wie die Wellen bei einer Sturmflut. Und von einer solchen erzählte er auch. Mit seinem Kameraden war er im Sturm zum Fischen auf die raue Nordsee gefahren, als sie den Notruf eines nahen Bootes auffing. Die Laterne des in Seenot geratenen Schiffes war in Sichtweite und tanzte auf den Wellen umher, als riefe sie: Hier, hierher, hier sind wir. Seht ihr uns? Hier sind hier, helft uns. Eine Welle türmte sich zwischen beiden Jollen auf. Das Wasser töste, Gischt mischte sich mit dem Regen. Es gab keinen Fleck, der trocken blieb. Als die Welle endlich brach, war das tanzende Licht verschwunden. So erzählt es die Beschreibung neben dem Porträt des Mannes. Diese Geschichte jagt mir auch jetzt noch Gänsehaut vom Nacken aus über meinen Körper. Die Kraft der Natur ist gewaltig, ein Phänomen, dem wir noch öfter auf unserer Reise begegneten. Die Vielfalt und die Tiefe des Museums wirkten in mir nach. Viel Zeit zum Verschnaufen blieb nicht. Ein Katzensprung vom Fischerei- und Schifffahrtsmuseum entfernt thront seit 1995 die Skulptur Manisek Vethavet von Sweet Wieg Hansen. Die 5, 9 Meter hohen Männer am Meer im Hafen von Esbjerg symbolisieren die Begegnung von Mensch und Natur. Minimalistisch, ästhetisch, erhaben, strahlen sie Ruhe und Beständigkeit aus. Nach diesem Tag mit vielen Highlights ist es auch Zeit für uns, etwas Ruhe zu finden. Die nächsten Tage verbringen wir mit Kitesurfen, Stand-up-Paddle oder den Füßen im Sand am Strand. Wir machen einen Sprung auf der Karte. Von Süddänemark nach Nordjütland in die Nähe der Stadt Lønstrup. Dort wälzt sich seit Jahrhunderten eine riesige Wanderdüne über die Küste Dänemarks. Ich erinnere mich an eine Unterhaltung mit meiner Mutti, in der ich sagte, Rudbeck Knude 4, der versandete Leuchtturm, den möchte ich unbedingt sehen. Entweder wird er vom Sand verschlungen oder er stürzt von der Klippe. An den Ausgang des Gesprächs kann ich mich heute leider so nicht mehr erinnern, aber am 9. Tag unserer Reise war es soweit. Ich stand nicht nur vor, sondern auch auf dem versandeten Leuchtturm. Um 1900 wurde Rudbeck Knude 4 erbaut. In den 1910er Jahren begann die Sandverwehung bereits, den Betrieb teilweise zu erschweren. 1986 machten die Veränderungen in der Düne den Turm absolut unbrauchbar. Der Betrieb wurde daraufhin eingestellt. Nicht nur die Wanderdüne gefährdete die beliebte Touristenattraktion und Wahrzeichen der Region. Durch Küstenerosion bewegte sich die Küste auf den Turm zu. Es brachen vorn an der Küste immer wieder Felsblöcke weg, was dafür sorgte, dass der Turm zum Küstenrand wanderte. 2019 wurde Rudbeck Knude 4 in einer spektakulären Rettungsaktion 70 Meter ins Landesinnere versetzt, um ihn vor dem Absturz in die Nordsee zu retten. Das eindrucksvolle Bild der Naturgewalten, das ständige Ringen zwischen Mensch und Natur, ist an diesem Ort nahezu greifbar. Von der Rettungsaktion gibt es verschiedene Videos bei YouTube. Eins verlinke ich dir gerne in den Shownotes. In diesem Video wird auch die Mentalität der Dänen wunderbar eingefangen. Nicht der Kranführer, der den Turm versetzte, ist der alleinige Held, sondern das gesamte Team vom Planer über den Sachbearbeiter bis hin zum Techniker und Arbeiter vor Ort. Wir hatten Glück. In der Nacht vor unserem Besuch am versandeten Leuchtturm regnete es. Der Sand war schwer und klebrig. Er glitt unter unseren Füßen nicht direkt davon, sondern bot Halt. Das erleichterte den Aufstieg zum Turm erheblich. Schon von der Dünenkante öffnete sich der Blick für die Weite des Meeres und über das Land. Einen Moment verweile ich, blende all die Menschen um mich herum aus und nehme diesen Moment in meinem Herzen mit. In meinem Reisetagebuch steht Folgendes über diesen Moment: Der Wind ist längst ein ständiger Begleiter geworden. Er streicht mir über die Haut, greift mir ins Haar, das ich inzwischen nur noch als verwuschelten Dutt trage. Auf Römel hat er mich begrüßt. Hier oben begleitet er mich nun wieder. Nicht mehr freundlich flirrend, sondern rau und ehrfürchtig. Ich stehe auf dem Turm, um mich herum nur das Licht, die Luft, das unendliche Blau von Meer und Himmel, gespickt mit fluffigen Wattewolken. Die Geschichte dieses Ortes liegt nicht in dicken Büchern, sondern im Sand unter meinen Füßen, der unaufhörlich weiterzieht, mit jedem Windstoß ein Stück Vergangenheit vortragend. Hier ist er greifbar, der stille Kampf zwischen Mensch und Natur, der Versuch zu bleiben und die stille Antwort der Dünen, die alles mit sich nehmen. Ich lege meine Hand an die raue Wand des Leuchtturms. Ich frage mich, wie viele andere sie wohl schon berührt haben. Wer hier stand, staunend, träumend, zweifelnd? Der Moment ist still und gleichzeitig voller Bewegung. Oben, mit dem Blick über all das, spüre ich, manche Orte sprechen nicht laut, aber sie sagen viel. Still zieht der Moment vorüber. Rudbeck Knude 4 ist nicht der höchste Leuchtturm Dänemarks, aber einer der beliebtesten. Bei Hefesande steht auf einer südlichen Düne Lyngvicke 4. Der Leuchtturm ist mindestens genauso beliebt und es ist der höchste Leuchtturm Dänemarks. Sein Licht weist den Schiffen in 53 Metern Höhe den rechten Weg. Der Turm an sich ist 38 Meter hoch. Die Differenz ergibt sich über die Düne mit knapp 13 Metern. Lyngvik 4 steht, wie die vielen anderen Leuchttürme, für die maritime Geschichte des Landes. Dieser aber ist wirklich besonders. Nachdem 1903 das norwegische Dampfschiff SS Avant an der Küste strandete, wurde der Turm nach 3 Jahren Bauzeit 1906 in Betrieb genommen. Im Zweiten Weltkrieg war der strahlend weiße Turm in der Nacht eine wichtige Orientierungshilfe für die britischen Piloten. Auch Verdunklungsmaßnahmen halfen nicht, den Leuchtturm zu verbergen. Er wurde von den deutschen Streitkräften ins Visier genommen. Pläne, ihn zu sprengen, scheiterten glücklicherweise. Heute können Besuchende die schmale Wendeltreppe mit 228 Stufen erklimmen und durch eine kleine Luke auf die Aussichtsplattform klettern. Auch bei dieser Aussicht überwältigt mich die Weite des Meeres, das satte Grün des Landes. Ganz weit unten tanzen Schaumkrönchen auf der Nordsee. Möwen kreischen und ich atme im Angesicht der Höhe tief durch. Ringköbing Fjord, hiebe Sande, kleine Dörfer und Städte, deren Namen ich nicht kenne, schmiegen sich in die Landschaft. Wie müssen sich die Möwen fühlen, die jeden Tag in diesen luftigen Höhen und noch weiter oben unterwegs sind und auf die Welt schauen? In diesem Moment wünsche ich mir, ich hätte viel, viel, viel mehr Zeit, um das Land, die Menschen und die Geschichten kennenzulernen. Doch die Reise geht weiter. Ähnlich beeindruckend war für mich denn Till Sandete Kirke, die versandete Kirche. Hier ist es aber vor allem die Geschichte der Kirche und die Kraft der Natur, die sich zurückerobern möchte, was ihr gehört. Denn Till Sandete Kirke wurde einst dem heiligen Laurentius, dem Schutzpatron der Seefahrer, gewidmet. Um 1380 erbaut, war sie die größte Kirche in der Gegend um Wendsyssel. Sandverwehungen gegen Ende des 18. Jahrhunderts erschwerten den Besuch der Kirche. Regelmäßig mussten die Gläubigen vor der Messe mit Schaufeln den Sand beiseite schaffen, um überhaupt in das Haus Gottes zu gelangen. 1795 wurde die Kirche endgültig geschlossen und ein Großteil abgerissen. Lediglich der Kirchturm blieb als Landmarke und Orientierungshilfe für die Fischer erhalten. Auch hier konnte ich es mir nicht nehmen lassen, über schmale Stufen in den Turm nach oben zu steigen. Überraschend groß ist der Raum, in dem einst das Geläut hing. Durch kleine, fensterlose Scharten schaute ich aufs Meer und auf das flache, grüne Land, das sich unter mir erstreckte. Ließ ich meinen Blick in die Ferne schweifen, konnte ich Skagen am Horizont erahnen. Meine kurzzeitige Torschlusspanik, es nicht innerhalb unserer Reisezeit bis zum Gränen zu schaffen, legte sich. Zum Glück. Ich hatte das Gefühl für Entfernung und Zeit vollkommen verloren. Wie das Wasser im Meer ließ ich mich treiben. Still, kraftvoll, monumental, spannend und zugleich bedrückend und morbide. Die Überreste des Atlantikwalls begleiteten uns auf unserer Reise wie ein nicht greifbarer, dunklerer Schatten. Kein Schatten, der mir mit seiner Präsenz Angst einflößt, sondern diese Art von Schatten, der ums Herz Beklemmungen auslöst, weil diese Zeit so dunkel war. Der Atlantikwall reichte von Norwegen bis zur spanischen Grenze und sollte mögliche Angriffe der Alliierten im Zweiten Weltkrieg abwehren. 17.000 schwer armierte Bunker wurden über die gesamte Distanz errichtet. Annähernd 100.000 leichte Bunker flankieren die schweren Bunker. Mehr als 13 Millionen Kubikmeter Beton flossen in den Bau dieser Bunkeranlagen. Mit dem baulichen Ausmaß des Atlantikwalls ist nur der römische Limes oder die chinesische Mauer vergleichbar. Dänemark war durch seine strategisch günstige Lage ein wichtiger Teil dieses Systems im Atlantikwall. Unzählige Bunkeranlagen wurden bei Nymindegab, Tuberön, Hanstholm, Hirtshals und Viksø errichtet. Viele dieser leeren Höhlen liegen wie riesige Schalentiere direkt zwischen den Dünen, an den Stränden und teilweise auch im klaren Wasser, wie bei Viksø. Bis heute sind die Überreste sichtbar und dienen als Mahnmal der Geschichte. Viele der Anlagen, wie zum Beispiel bei Hanstholm oder im Tripitz-Museum bei Blavand, wurden restauriert und sind als Museum zugänglich. Schon eher auf der Reise sind uns die steinernen Riesen begegnet. Bei Viksø fand ich sie nur besonders beeindruckend, auf die eine und andere Art und Weise. Das flache Wasser der Nordsee bricht das Licht der Sonne. Die glitzernden Punkte fallen auf die massiven Wände, die teilweise mit bunten Farben verziert wurden und auf den Parolen für den Frieden prangen. Es ist Geschichte, die vom Meer zurückerobert wird. Besonders eigenwillig war für mich der Anblick von den Badenden, die vor der Sonne in den Schatten der Bunker geflohen waren. Kinderlachen hallte von hier und dort, und in meinem Kopf ist es makaber, mir fällt kein anderes Wort ein, wie friedlich dieser Ort jetzt ist. Beide Bilder, die Vergangenheit und das Jetzt, wollen nicht so recht zueinander passen. Ein kleiner Service-Hinweis für die Sachsen unter meinen Zuhörern oder die, die weiter reisen, nicht scheuen. Im Militärhistorischen Museum in Dresden gibt es derzeit eine kleine Sonderausstellung von Annette van der Voort mit dem Titel The Wall. Die Fotografin machte sich auf die Reise entlang des Atlantikwalls und fotografierte die Bunker oder das, was davon übrig ist. Insgesamt 3 Jahre war sie unterwegs. Natürlich habe ich mir diese Ausstellung angesehen und mein Eindruck war, dass sie wirklich klein ist. Der Bildband zur Ausstellung gibt der Arbeit der Fotografin tatsächlich mehr Raum und den Rahmen zur Wirkung für die Aufnahmen. Bis zum 31.12.2025 ist die Ausstellung noch zu sehen, falls du dir das auch anschauen möchtest. Grenen und Skagen. Auf diese Orte, auf diese ganze Region um Nordjütland habe ich mich extrem gefreut. Im Vorfeld auf die Reise habe ich mir in der hiesigen Bibliothek des Vertrauens ein Buch über Dänemark mit dem Wohnmobil ausgeliehen. In diesem Buch wurde genau diese Region als malerisch, wunderschön, inspirierend, weit, rau, ursprünglich und herzlich beschrieben. Die Bilder sprachen Bände. Ich wollte es selbst sehen und noch viel, viel mehr. Ich wollte es selbst erleben. Zwischenzeitlich hatte ich ja auf unserer Reise ein wenig Torschlusspanik. Würden wir es rechtzeitig schaffen? Würden wir genug Zeit an diesen Orten haben? Können wir länger als ein, zwei Tage dort bleiben? Ja, wir haben es geschafft. Ja, wir hätten genug Zeit gehabt. Und bevor ich das weiter ausmale, erstmal Nordjütland und Grenen. Der Tag, an dem wir zum Grenen wollten, begrüßte uns nach einer stürmisch-regnerischen Nacht mit einem Regenbogen. Ich hatte gelesen, dass in Nordjütland das Licht besonders sanft sein soll. Am Abend unserer Ankunft habe ich davon noch nicht viel gemerkt. Es dämmerte bereits und Wind drückte dunkle Wolken aufs Land. Der Grenen ist der nördlichste Punkt Dänemarks. Kontinuierlich wird er von Wind und Wasser geformt. Sand wandert ständig durch die Küstenregion. Was heute noch war, ist morgen schon Vergangenheit. Das Bild der Veränderung und Vergänglichkeit ist hier am Grenen in Nordjütland besonders spürbar. Der Ort, diese Landzunge, an dem die beiden Meere Skagerrak und Kattegat, Nordsee und Ostsee aufeinandertreffen. Und diese Meere fließen nicht einfach still ineinander. Durch die unterschiedlichen Strömungen prallen sie in Wellen aufeinander, rau und gewaltig und ursprünglich. Vor 1000 Jahren war es so und in 1000 Jahren wird es hoffentlich auch noch so sein. Baden ist an dieser Stelle übrigens verboten, die Strömungen sind zu stark. Vom offiziellen Parkplatz bis zum Grenen selbst ist es entweder ein Spaziergang am Strand entlang oder eine Fahrt mit dem Sandwurm, eine Art Zug, der zwischen Parkplatz und dem Grenen verkehrt. Einer der Mitreisenden äußerte über die ungewohnt vielen Menschen, wenn die Dänen sogar hierher kommen, muss dieser Ort besonders sein. Mein Reisetagebuch liegt noch neben mir. Einen letzten kleinen Auszug möchte ich dir daraus noch vorlesen. Ich stehe barfuß auf weichem, kühlen Sand. Der Himmel über mir ist weit, die Wolken ziehen langsam vorbei, mal hell, mal grau. Und zwischen ihnen bricht warmes, weiches Licht. Das Rauschen der Wellen umgibt mich, von rechts, von links. Zwei Meere, zwei Bewegungen, zwei Kräfte. Und ich mittendrin. Der Wind streicht durch mein unordentliches Haar, salzig, rau und klar. Langsam gehe ich den Strand entlang. Unter meinen Füßen wechselt der Sand zwischen feucht und fest, weich und trocken. Mit jedem Schritt lasse ich ein bisschen von der Anspannung, die sich seit ein paar Tagen in mir aufgebaut hat, hinter mir. Ich trage nichts, nur mich selbst, meine Gedanken und mein Herz. Und das durfte heute schwer sein und weich und ehrlich. Vorn am Zipfel der Landzunge sehe ich mich selbst, ruhig, stark, verletzlich und still. Ich beobachte mich, wie ich mich dem Punkt nähere, wo Nordsee und Ostsee sich begegnen. Zwei Welten, zwei Begegnungen, kein Kampf, kein Streit, nur Bewegung und ewiges Fließen. Ich gehe ins Wasser ganz vorsichtig, bis es meine Knöchel umspielt. Klar, kalt und lebendig. Links berührt mich ein Strom, rechts ein anderer. Und ich atme. Hier darf ich stehen, genau hier, zwischen allem, was war, und allem, was kommt. Demut schleicht sich in mein Herz. Ich bin dankbar, an diesem Ort sein zu können. Ein Seevogel ruft, eine Möwe vielleicht. Ein Sonnenstrahl trifft mein Gesicht. Ich spüre, ich bin verbunden mit diesem Ort, mit meinem Weg, mit dem Mut, weiterzugehen, auch wenn es weh tut. Auch wenn Tränen fließen, denn auch sie sind Wasser. Und Wasser gehört hierher. Vielleicht weine ich in mir ein bisschen. Vielleicht bahnt sich eine Träne den Weg in den Wind und wird davongetragen. Aber ich bleibe stehen. Und ich bleibe ich. Ich war nicht bereit. Trotzdem kehre ich zurück auf meine Reise durch das Land des Lichts. Und in Gedanken bleibe ich. Wind begleitet mich. Mit jedem Schritt nehme ich etwas mit. Stille, Mut und das Wissen, dass alles gut werden wird. Ich erinnere mich an einen Mann, der mit seinen nackten Füßen im Wasser stand und seine Gedanken in seinem kleinen, in braunen Leder eingebundenes Tagebuch festhielt. In meinen Gedanken sehe ich ihn noch immer dort stehen, zwischen all den anderen Menschen, sah nur ich ihn. Wir redeten nicht, er sah mich nicht, aber ich sah ihn. Grenen und Skagen. Ich werde diesen Orten in dieser Folge nicht den Raum bieten können, den sie verdient haben. Insbesondere Skagen, denn durch diesen Ort sind wir nur einmal gefahren, als wir uns auf die Heimreise begeben haben. Die Spots, die der Höhepunkt der Reise sein sollten, waren gleichzeitig auch der Tiefpunkt. Die Stimmung war angespannt und viele Dinge blieben unausgesprochen. In meinen Aufzeichnungen zu diesem Tag schwingt es schon mit. Nicht alles war gut, vieles war schwer, zu schwer. Die Stimmung in manchen Augenblicken zum Zerreißen angespannt. Am Ende musste eine Entscheidung her und wir entschieden, die Reise am nördlichsten Punkt Mitteleuropas tatsächlich abzubrechen. Vor mir und meinem Kopf lagen 10 bis 12 Stunden Autofahrt. Ich hatte viel Zeit, mir Gedanken zu machen. Manche überschlugen sich und manche zogen sich wie Kaugummi. Vor meinem inneren Auge zogen die Strände von Römö, Niemündegab, Hivesande und Vixö entlang. Der Wind, die Weite, die raue Schönheit der Natur, das Land, der Sand unter meinen Füßen. Warm und kalt zur gleichen Zeit. Ich erinnere mich an dieses warme, blank gewaschene Treibholz bei einem Mündegab, auf dem ich einfach saß, um das Rauschen des Meeres zu genießen. Es wird verschwommen und das kleine Steintürmchen, das ich bei Hivesande gebaut hatte, tauchte auf. Dann das kleine Haus in den Dünen. Ich stellte mir vor, dass Oma Wetterwachs darin leben würde. Ich dachte an den stürmischen Tag, den ich im Auto verbrachte und Kitesurfer bei etwa 28 Knoten zwischen den riesigen Wellen beobachtete. Ich erinnere mich an den Rochen, den ich im Fischerei- und Schifffahrtsmuseum angefasst hatte. Bitterkeit hat sich in diese Bilder gemischt. Und was wir noch alles hätten sehen können, was wir noch alles hätten machen können. Mein Herz hängt schwer in der Ferne und förmlich klebt es an diesem Ort, den wir in diesem Moment verlassen und hinter uns lassen. Das Museum der Skagen-Künstler, Skagen selbst, die Ostküste mit ihren Steilküsten und weniger Raum Wind, dänisches Softeis essen und Sonnenuntergänge genießen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, meine Hoffnung und mein Mantra. Wie es so oft ist im Leben, alles kommt anders und sowieso ganz anders als geplant. An dieser Stelle habe ich dann immer den Dekan meines Studiengangs im Ohr. Wir Absolventen hielten gerade die Zertifikate unseres Abschlusses in der Hand und die Tinte darauf war vielleicht gerade so getrocknet, als wir verabschiedet wurden. Denken Sie daran, liebe Alumni, alles bleibt anders. Kleine Planänderungen auf der Reise bauten wir spontan in unsere Touren ein. Von Nymündegab zum Beispiel fuhren wir zurück nach Esbjerg, um das Fischerei- und Schifffahrtsmuseum und die Männer am Meer zu sehen. Mehr als einmal fiel uns auf, dass wir, obwohl wir bereits einen Platz für die Nacht gefunden hatten, noch einmal los mussten, um Abendessen zu organisieren. Und wie oft rief einer der Mitreisenden, ah, dort sieht es spannend aus, können wir da hinfahren, ich möchte dort anhalten. Vielleicht liegt auch genau in diesen kleinen Änderungen eine wichtige Lektion. Nicht der perfekte Plan macht die Reise schön, sondern die Offenheit für das, was passiert. Am Ende war es wohl der Lagerkoller, der in seiner absoluten harten Reihenform zuschlug. Wir alle gingen unterschiedlich damit um und suchten uns Momente der Ruhe, um eine Pause zu bekommen. Trotzdem kamen wir nicht mehr überein und fanden keinen Weg mehr miteinander. Außer den Weg zurück in die Heimat. Rückblickend haben wir auch darüber gesprochen, was passiert ist. Wir haben vielleicht aus unseren Fehlern gelernt, aber zumindest sind die Ausflüge und Unternehmungen in dieser Konstellation im letzten Jahr viel, viel weniger geworden. Die Erinnerungen an diese Reise hängen mir auch noch schwer nach. Das ist auch der Grund, warum ich so lange nicht über diese Reise schreiben konnte. Der bittere Beigeschmack wollte sich nicht auflösen. Auch heute ist es noch bitter, aber es ist besser. Ich habe viel reflektiert, mit anderen Menschen darüber gesprochen. Ob es jetzt richtig war, die Reise abzubrechen, weiß ich nach wie vor nicht. Und vermutlich werde ich es auch nie erfahren. Hätte, hätte Fahrradkette. Aber wenn auch nur ein Mitreisender den Weg nicht mehr gehen kann, ist es Zeit umzukehren oder mindestens eine Pause einzulegen. Und zurück in den eigenen vier Wänden fiel mir hier die Decke auf den Kopf. Ich flüchtete zu meiner Familie und verbrachte dort noch ein paar Tage im sicheren Hafen, ohne Wind, ohne Wellen und ohne Dünen. An diesem Punkt und heute kann ich sagen, dass ich daraus gelernt habe, dass bestimmte Fehler, wenn man sie so nennen mag, gemacht werden mussten, damit es in der Zukunft anders oder besser laufen kann. Unterm Strich bleibt es eben doch dabei. Umwege erweitern die Ortskenntnis. 1200 Kilometer sind ein ganz schön langer Umweg, aber auch er war die Reise wert. Denke ich heute an die Reise zurück, ist da noch immer dieser kleine stechende Schmerz im Reiseherz. Aber es fällt mir leichter, daran zu denken und die schönen Erinnerungen in dem Licht strahlen zu lassen, die sie verdient haben. Ich erinnere mich daran, wie ich in den Dünen von Numindigab das kleine Hexenhaus auskundschaftete. Ich erinnere mich an das leckere Fischbrötchen im Hafen von Hivesande, an die ersten Muscheln, die wir noch auf dem Römedamm gesammelt haben und an den Sonnenuntergang des ersten Abends, dem ich mit meinem Longboard entgegenfuhr. Ich erinnere mich an das Reh, das ich auf dem Weg zur höchsten Erhebung Römös mitten auf einem kleinen Trampelpfad gesehen habe, was dort einfach lag und sich ausgeruht hat. Ich erinnere mich an die riesigen Kites, die hinter den Dünen wie Drachen aus einer anderen Welt auftauchten. Und ich erinnere mich an meine eigenen Flugversuche, die Stille, das Rauschen und an das Fernweh. Ich blicke mit einem lachenden und einem weinenden Auge meiner nächsten Reise nach Dänemark entgegen, auf der ich definitiv bei der allerersten Gelegenheit, die sich mir bietet, ein Softeis essen werde. Wie oft stehe ich heute in Gedanken am Gränen, schaue dem unbekannten Tagebuchschreiber über die Schulter, am nördlichsten Punkt Dänemarks, zwischen zwei Meeren, zwischen Gedanken und zwischen dem, was war und dem, was kommt. Reisen ist ja manchmal ein Weiterfahren und manchmal ein Stehenbleiben. Oder sagen wir es ehrlich? Ein Umdrehen auf halber Strecke, weil die Stimmung kippt, das Wetter macht, was es will, oder ein Mitreisender einfach keine Lust mehr auf noch einen Aussichtsturm oder Leuchtturm hat? Vielleicht sind es genau diese Brüche, die eine Reise, egal wohin, wirklich erinnerungswert machen. Denn eines steht fest: Diese Reise werde ich definitiv nie wieder vergessen. Die Momente, in denen der Plan zerbröckelt und etwas anderes Platz bekommt, echte Begegnungen, ein echter, überraschender Sonnenstrahl, ein Eis am Hafen, das eigentlich niemand mehr wollte, aber alle gebraucht haben und das ich so gerne gehabt hätte. Wenn du magst, dann schau doch gerne auf meinem Instagram-Kanal im Kopf Weltenbummlerum vorbei. Dort findest du auch noch ein paar Bilder zur Folge. Ich teile noch mal ein paar aktuelle Bilder und wenn du weiter nach unten scrollst, so weit musst du, glaube ich, gar nicht scrollen, dann siehst du auch die Bilder, die ich in Dänemark schon gepostet habe und es gibt auch tatsächlich ein Story-Highlight dazu. Zum Abschluss interessiert mich natürlich, warst du schon einmal in Dänemark? Ist das dänische Softeis wirklich so gut, wie alle sagen? Habe ich es wirklich verpasst? Hast du einen Lieblingsort, vielleicht einen, den kaum jemand kennt? Oder einen Ort, an dem du jedes Jahr aufs Neue landest, obwohl du eigentlich mal was anderes machen wolltest? Erzähl es mir gern unter den Kommentaren, unter den passenden Posts oder schick mir eine Nachricht. Ich freue mich auf deine Geschichten. Die nächste Folge wird voraussichtlich wieder in 14 Tagen kommen. Es wird wieder eine größere, eine Hauptfolge sein, kein Kurztrip. Heute war es eine längere Reise, aber von der Erzählung her war es eigentlich ein Kurztrip. In der nächsten Folge werde ich dir wieder von einem meiner Lieblingsthemen erzählen, die mir so durch den Kopf gehen und die auch heute schon mit eingeflossen sind. Es wird um das Reise- oder um das Wandertagebuch gehen, auf das Vergessen aufs Papier, über Worte und Wälder. Es ist wirklich eins meiner Lieblingsthemen und ich habe dafür schon ein bisschen recherchiert. Ich habe sehr viel zu sagen und ich freue mich, wenn du in 14 Tagen wieder reinhörst und dir anhörst, was ich zu sagen und zu erzählen habe. Bis zur nächsten Folge und wie immer, bleib neugierig, auch wenn der Wind manchmal ordentlich das Oberschübchen pfeift. Bis bald!